Ja, wir haben uns ja das letzte Mal angefangen, uns mit Rechenarchitektur zu befassen, Grundlagen der Rechenarchitektur, und haben eben schon mal hier gesehen, okay, so ist der grundlegende Aufbau eines Rechners, einer CPU, besteht aus einem Prozessor, aus einem Hauptspeicher, entsprechenden I/O-Controllern, Festplatte, Monitor, Tastatur, Maus. Ich denke, ich bin auch in der letzten Reihe gut zu verstehen, jetzt auch? Okay. Die zentrale Verbindungseinrichtung war eben der Bus. Und der Bus besteht aus drei Komponenten. Das hatten wir uns auch schon mal kurz angeguckt. Nämlich im Prinzip aus den Adressleitungen. Das sind diejenigen Leitungen, auf denen letztendlich die Adressen transportiert werden. Also wenn ich zum Beispiel, jetzt mache ich einfach mal eine kleine Skizze. Ich habe hier meine CPU, meinen Prozessor. Habe hier zum Beispiel, ich mache es am Beispiel des Speichers, für die eine Ausgabe ist es völlig identisch, da ist kein Unterschied. Dann habe ich hier zum einen mal den Adressbus. Über den Bus werden eben die Adressen transportiert, das heißt, damit gibt die CPU kund, auf welche Speicherzelle sie zugreifen möchte. Da wird im Prinzip letztendlich die Nummer der Speicherzelle übertragen, die jetzt geschrieben oder gelesen werden soll. Das ist logischerweise ein unidirektionaler Bus, weil Adressen werden eigentlich immer von der CPU zum Speicher transportiert oder von der CPU zu einer Ausgabe. Normalerweise ist die CPU immer eine Quelle von Adressen, die erzeugt Adressen. Es gibt bei, habe ich angemerkt, bevor irgendjemand hier schreit, es gibt bei modernen Mikroprozessoren, lesen Prozessoren durchaus auch Adressen. Sie schreiben sie nicht, sondern sie lesen sie auch. Das machen sie deswegen, weil sie wissen wollen, was andere Prozessoren im System tun. Das braucht man, um Cache-Kohärenz zu wahren. Aber an der Stelle von einer einfachen Rechnerarchitektur ist es so, dass der Prozessor, die CPU, immer die Adressen erzeugt, das heißt unidirektional, das heißt die Adressen gehen immer von hier zum Speicher oder zu einer Ausgabe und zu sagen, okay, ich möchte jetzt Speicherzelle 5 schreiben oder ich möchte Speicherzelle 3 schreiben oder Speicherzelle 8 lesen, also rein unidirektional. Gut, mit den Adressen hat der Prozessor also kundgetan, wohin er was transportieren möchte. Jetzt muss noch gesagt werden, was transportiert werden soll. Das ist der zweite Bus. Das wäre dann im Prinzip der Datenbus. Dann zeige ich auch hier mal, vielleicht nehme ich eine andere Farbe. Blau oder so. Blau daneben, das wäre dann hier sozusagen der Datenbus. Über den Datenbus kann dann die CPU sagen, was sie übertragen möchte. Zum Beispiel, ich möchte den Wert 5 an die Adresse 7 übertragen. Dann würde auf dem Adressbus der Wert 7 angelegt, Adresse 7, und über den Datenbus der Wert 5. Der Datenbus ist natürlich ein bidirektionaler Bus, ganz klar, weil die CPU natürlich sowohl Daten an den Speicher oder an die Ausgabe schreiben kann, wie aber auch Daten von Speicher oder von der Ausgabe lesen kann. Gut, und dann brauchen wir noch, na gut, den dritten Bus eigentlich in dem Sinne nicht, recht, wir brauchen noch Steuerleitungen. Wir müssen jetzt noch zum Beispiel, die CPU muss zum Beispiel sagen, dem Speicher, wollen wir schreiben oder wollen wir lesen. Dafür brauchen wir eine Leitung, die zum Beispiel derart ausgelegt ist, bei 0 wird geschrieben, bei 1 wird gelesen. Oder ich brauche vielleicht eine Leitung, mit dem ich sage, okay, ich möchte an eine Ausgabe was schreiben oder lesen oder an Speicher was schreiben oder lesen. Ich brauche vielleicht auch eine Leitung in die andere Richtung, mit der mir der Speicher sagt, warte noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen, um die Daten bereitzustellen. Das heißt, neben den Adressen und den Daten gibt es auch noch jede Menge Steuerleitungen. Und die fasst man auch zusammen zu einem sogenannten Steuerbus. Obwohl es eigentlich, wie gesagt, in logischer Form eigentlich gar kein kohärenter Bus ist, wie das. Na. Mag mich nicht. Nehmen wir eine andere Farbe, ein Orange dazu. Im Prinzip ist sozusagen noch ein. Na, kann man ja fast nicht unterscheiden von der Farbe her. Noch einen dritten Bus, der Steuerbus, der eigentlich kein kohärenter Bus ist wie der Datenbus und der Adressbus, sondern einfach ein Sammelsurium von einzelnen Steuerleitungen. Manche unidirektional, manche bidirektional. Wie gesagt, einfach um sozusagen die Steuersignale von und zum Prozessor letztendlich transportieren zu können. Gut, der Prozessor selber ist also sozusagen derjenige, der flapsig ausgedrückt, der Chef im Ring, das heißt, der sagt, was getan wird im Rechner. Das heißt, der arbeitet das Programm ab und das Programm besteht aus einzelnen Befehlen und so ein Befehl enthält natürlich jetzt eigentlich. Besteht eigentlich aus mehreren Teilen. Der besteht eigentlich aus dem Teil, der gesagt wird, was gemacht werden soll. Das wäre der sogenannte Opcode, der Befehlscode, der also sagt, okay, wir möchten gerne addieren, wir möchten subtrahieren, multiplizieren, was vergleichen, irgendwo hinspringen in unserem Programm. Das ist der Befehlscode. Und dann die Daten, mit denen was gemacht werden soll. Also hier unten im Beispiel haben wir zum Beispiel hier den Befehlscode addiere. Und wir haben die Daten 3 und 6. Das heißt, am Prozessor gelangt zunächst an, was getan werden soll, das Programm. Das liegt also sozusagen am Steuereingang des Prozessors. Und dann, womit er es tun soll, mit 6.3, da würde er zum Beispiel hier eben, okay, aus dem Addiere, würde eben hier intern das Additionswerk auswählen und würde hier die Werte 6 und 3 addieren und das Ergebnis 9 dann entsprechend wieder am Datenausgang zur Verfügung stellen. Wir werden nachher sehen, es gibt ganz verschiedene Varianten, wie ich jetzt so zwischen Daten und Programmen trennen kann. Es gibt Prozessoren, bei denen geschieht es nacheinander, das heißt, kommt sozusagen zuerst der Befehl und dann die Daten hinten dran. Es gibt aber auch Prozessortypen, bei denen ich Daten und Befehle sozusagen parallel über verschiedene Eingänge an meinen Prozessor bekommen kann. Das zeichnet unterschiedliche Architekturen aus. Gut, Datenquellen, Benutzereingaben von außen, Festplatten, aber auch Sensordaten, Speicherdaten etc. kann alles Mögliche sein. Gut, wenn wir vom Prozessor zum Rechner letztendlich verallgemeinern, ist zumindest das Operationsprinzip eines einfachen Rechners derart gegeben, dass ich eine sequentielle Programmbearbeitung durch einen Prozessor habe. Das heißt, ich habe ein Programm und das Programm wird von dem Prozessor sequenziell Schritt für Schritt abgearbeitet. Interessanterweise ist dieses Operationsprinzip auch bei heutigen modernen parallelen Rechnern wird es immer noch so benutzt. Das heißt, obwohl der Rechner intern, heutige Rechner parallel arbeitet, sieht es nach außen so aus, wie wenn er sequenziell die einzelnen Befehle durcharbeiten möchte. Das hat einen relativ einfachen Grund. Wenn ich wirklich parallel, also moderne Prozessoren arbeiten intern parallel und sie arbeiten intern sogar out of order, das heißt, sie drehen die Befehlsreihenfolge um. Sie schreiben zum Beispiel in ihrem Programm erst einen Befehl 1, dann 2, dann 3 und im Prozessor werden die vielleicht umgedreht, weil sie so besser auszuführen sind. Also moderne Prozessoren machen jede Menge Unsinn mit ihrem Programm. Aber nach außen sieht es so aus, wie wenn es ihr schönes sequenzielles Programm wäre. Der Grund ist deswegen, sequenzielle Programme kann man viel leichter verifizieren. Wenn es also darauf angeht, formal zu verifizieren, um ein Programm was Korrektes tut, ist das sehr, sehr viel schwerer, das bei einem nicht sequenziellen Parallelprogramm zu tun, als bei einem sequenziellen Programm. Deswegen liegt dieses Operationsprinzip, die sequenzielle Programmbearbeitung, auch heutigen hochparallelen Prozessoren immer noch zugrunde. Das heißt, wir können einfach das einfach als Grundlage benutzen. Und dazu ist im Prinzip der Prozessor aufgeteilt in zwei Teile. Wir haben auf der einen Seite das sogenannte Steuerwerk. Das Steuerwerk steuert den Programmablauf. Das heißt, hier bekommen die Befehle, die abgearbeitet werden sollen. Nun ist das Steuerwerk im Prinzip zuständig dafür, die Befehle zu bearbeiten. Das kann es aber nicht selber tun. Also das Steuerwerk ist nicht in der Lage, einen Additions- oder Subtraktionsbefehl oder Vergleichsbefehl durchzuführen. Dafür gibt es eine extra Einheit, das Operationswert oder die Funktionseinheiten. Und der Ablauf ist jetzt der, es kommt hier ein Maschinenbefehl in das Steuerwerk, zum Beispiel eine Addition, und jetzt erteilt das Steuerwerk der Funktionseinheiten, hier sitzt zum Beispiel eben ein Addierer drin, nur als Beispiel, gibt ein Steuersignal an den Addierer, okay, wir müssen jetzt eine Addition durchführen. Und dann kommen hier eben die Daten A und das Datum B kommt hier, und hier kommt dann eben plus A plus B am Ende raus. Das heißt, wir haben eine relativ klassische Zweiteilung. Auf der einen Seite ein Steuerwerk, das sozusagen den Ablauf steuert, das die einzelnen Befehle des Programms entgegennimmt und aus den Befehlen sozusagen Steuersignale erzeugt. Und diese Steuersignale werden dann von den Funktionseinheiten, vom Operationswerk aufgenommen und die Funktionseinheiten, das Operationswerk führt dann anhand der Steuersignale die entsprechenden Operationen durch und gibt entsprechende vielleicht Statusmeldungen zurück. Also ist es zum Beispiel sehr interessant zu wissen, ob bei einer arithmetischen Operation vielleicht eine Null rausgekommen ist, weil es gibt einen sehr häufig benutzten Befehl, ist springe, wenn das vorherige Ergebnis Null war, wenn man Schleifen zum Beispiel durchführt, immer wenn eine Schleife durchläuft und möchte die Schleife beenden, wenn ein Zähler zu Null geworden ist, dann muss ich vom Funktionswerk, von Funktionseinheiten, vom Operationswerk eben wissen, wann ist mein Zähler zu Null geworden, dass ich einfach aufhören kann. Na gut, und diesen Austausch hier, den nennt man auch noch Mikrobefehle, weil im Prinzip sind das ja auch kleine Befehle. Hier kommt ein Makrobefehl, der heißt addiere. Und der wird jetzt in eine Abfolge von Mikrobefehlen zerlegt. Zum Beispiel nimmt zunächst mal den Operand A, hol hier den Operand A und tut den irgendwo einen internen Speicherplatz hier drin ablegen. Dann nimmt den Operand B, legt dann einen zweiten internen Speicherplatz hier ab. Dann nimmt diese beiden gespeicherten Operanden und führt die zum Addierer zu. Dann sagt dem Addierer, okay, addiere die beiden. Und dann sagt dem Ausgang des Addierers, okay, bringt dein Ergebnis hier unten wieder raus. Im Prinzip ist sozusagen, zerlege ich diesen Makrobefehl oder diesen Maschinenbefehl, addiere A plus B, zerlege ich in eine Folge von Mikrobefehlen. sehr einfachen Mikrobefehlen, die dann von der Funktionseinheit hier durchgeführt werden kann. Das ist im Prinzip das Operationsprinzip, wie jeder Rechner irgendwo funktioniert. Grundsätzlich, wenn ich jetzt die Befehlsabarbeitung betrachte, kann ich einen Befehlszyklus zerteilen in verschiedene Phasen. Bei heutigen Prozessoren sind es sehr, sehr viele Phasen, aber man kann drei Grundphasen zunächst mal generell unterscheiden. Das eine ist der Instruction Fetch, das Befehl holen. Das heißt, ich hole einen Befehl aus meinem Speicher. Der zweite Schritt ist das Dekodieren des Befehls. Das heißt, ich gucke mir an, was soll der Befehl machen. Das heißt, ich schaue mir mal den Opcode an. Was soll ich damit tun? Und die dritte Phase ist das Instruction Execute, das Befehl ausführen. Das heißt, ich führe das aus, was da drin steht. Ich führe also entweder die Addition aus, die Subtraktion, den Sprungbefehl oder was immer ich auch tun möchte. Gut, ich sagte jetzt vorhin bei einem einen Bild, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich Daten und Befehle an den Prozessor bekommen kann. Die einfachste Variante, zumindest vom Hardwareaufwand, einfachste Variante ist die sequenzielle Variante. Das heißt, ich habe einen einzigen Speicher. In diesem Speicher stehen sowohl Programm wie auch Daten. Und ich hole es einfach nacheinander. Das heißt, ich hole mir zunächst mal einen Befehl aus dem Speicher, das ist das Steuerwerk, holt sich zunächst mal hier einen Befehl aus dem Speicher, es adressiert hier den Speicher mit der Adresse des nächsten Befehls. Üblicherweise fangen wir bei einer Startadresse mal an, vielleicht bei 0. Am Anfang, wenn der Prozessor frisch startet, legt er hier die Adresse 0 an, holt sich das entsprechende Datum aus der Adresse 0 und interpretiert dieses Datum als Befehl. Das ist der erste Befehl, den er ausführt. Das heißt, er holt sich hier einfach diesen Befehl. Das wäre jetzt der erste Befehl. Und der Befehl würde zum Beispiel lauten, okay, addiere den Inhalt von Speicherzelle 2 und Inhalt von Speicherzelle 3 miteinander. Das heißt, jetzt würde hier entsprechend die Steuerbefehle an die Funktionseinheiten kommen und die würden dann aus dem gleichen Speicher jetzt die Speicherzellen 2 und die Speicherzellen 3 auslesen. Das heißt, die würden jetzt hier ausgelesen und dahin transportiert, die beiden Speicherzellen, und dort würden die zum Beispiel addiert werden. Das ist also ein klassisches Beispiel des Nacheinanders. Ich hole mir erst den Befehl und danach die Daten zu dem Befehl gehören und alles steht in einem Speicher. Das ist die sogenannte klassische von Neumann-Architektur, die John von Neumann so Mitte der 40er Jahre erdacht hat. Die Idee dahinter ist ganz klar, das ist die Architektur mit dem minimalsten Hardwareaufwand. Und aus der Zeit heraus völlig klar, 1945, 44, 48, ich habe 48 war, ich bin mir ganz sicher, die Zeit. Auf jeden Fall Mitte der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts war Hardware eben nicht wirklich verfügbar. Insofern war eben der Gedanke, das mit möglichst minimalen Aufwand zu machen, sehr vernünftig und somit eine einfache generelle Rechnerstruktur zu entwickeln. Das hier ist übrigens der Prozessor, dieses, wenn Sie wollen, das FSMD heißt Finite State Machine with Data Path, also eine endliche Zustandsmaschine mit Datenpfaden. Dafür steht das SFMD, FSMD, genau. Gut, das heißt nochmal mit der Busstruktur dargestellt, sieht von Neumann-Architektur wie folgt aus. Ich habe also, wie gesagt, meinen einen Daten-, Adress- und Steuerbus, also meinen Systembus, und an diesem Systembus hängt alles. Ich habe meinen gemeinsamen Programm- und Datenspeicher. Ich habe mein Steuerwerk, das jetzt zunächst mal aus dem gemeinsamen Programm- und Datenspeicher die Befehle holt. Befehle oder Instruktionen, wie man immer es nennen möchte. Ich habe die Funktionseinheiten, die Datenpfade, die an dem gleichen Bus, an dem gleichen Speicher hängen und jetzt im nächsten Schritt sozusagen hier die Daten erhalten. Und das Gleiche gilt auch für die Ein-Ausgabe-Einheiten. Auch die erhalten aus dem gleichen Speicher letztendlich ihre Daten. Das heißt, ich habe hier den Vorteil der sehr einfachen Struktur und auch den Vorteil, dass ich im Prinzip meinen Speicher optimal nutzen kann, da sich Programm und Daten den Speicher teilen. Ist letztendlich habe ich nie das Problem, okay, ich kann mein Programm nicht mehr größer machen, weil ich nicht genug Platz für die Daten habe und umgekehrt. Solange noch irgendein Platz in dem Speicher ist, kann ich wahlweise noch mehr Programme oder mehr Daten einbringen. Des Weiteren ist es auch sehr einfach, selbstmodifizierende Programme zu schreiben. Ich kann dadurch, dass Programme und Daten sich den Speicher teilen, kann ich durchaus einen Befehl auch mal als Datum auffassen, kann einen Befehl auch als Datum laden und kann ihn modifizieren. Ob das ein guter Stil ist oder nicht, ist eine andere Frage, das will ich jetzt hier nicht diskutieren, aber es ist möglich. Das ist sicher ein recht großer Vorteil, diese Variante selbstmodifizierende Programme schreiben zu können. Also das kann ich mit der von Neumann-Architektur hervorragend machen. Der Nachteil ist natürlich der, dass alles sequenziell passiert. Also sicher ist es auch die langsamste Architektur, weil ich alles nacheinander aus dem Speicher holen muss. Ich kann also nicht gleichzeitig sozusagen Befehl und Datum gleichzeitig holen, sondern muss das nacheinander tun. Gut, Abhilfe schafft hier die sogenannte Harvard-Architektur. Bei der Harvard-Architektur trenne ich jetzt. Ich habe auf der einen Seite einen Programmspeicher und ich habe auf der anderen Seite einen Datenspeicher. Und diese Speicher sind getrennt voneinander, sind separat. Hier steht nur Programm, hier stehen nur Daten. Was jetzt eben den großen Vorteil hat, dass während das Steuerwerk zum Beispiel im Programmspeicher den nächsten Befehl holt, kann das, die Funktionseinheit der Datenpfad in der gleichen Zeit den vorigen oder den aktuellen Befehl hier bearbeiten. Das heißt, hier herrscht jetzt Parallelität. Ich kann sozusagen das Holen eines Befehls und das Dekodieren eines Befehls mit dem Bearbeiten eines Befehls parallelisieren. Das Ganze macht diese Architektur schneller als die von Neumann-Architektur. Sie hat natürlich auch ein paar Nachteile. Wie gesagt, hier habe ich das Problem, wenn der Programmspeicher voll ist, dann ist es völlig egal, wie viel Platz ich noch im Datenspeicher ich habe. Ich kann keine Befehlszeile mehr hinzufügen. Andersrum, wenn der Datenspeicher voll ist, ist egal, wie viel Platz ich noch im Programmspeicher habe, ich kann keine neuen Daten hinzubringen. Bei der von Neumann-Architektur habe ich das Problem nicht. Da habe ich, solange ich noch Platz im Speicher habe, kann ich auch noch Befehle oder Daten ergänzen. Des Weiteren ist es bei der Harvard-Architektur nahezu unmöglich, selbstmodifizierende Programme zu schreiben, weil ich an diese Programme hier normalerweise nicht als Daten rankomme, weil die Daten müssen eben dastehen. Darüber hinaus hat allerdings die Harvard-Architektur einen weiteren Vorteil. Bei der Harvard-Architektur ist es relativ klar, alles das, was ich hier hole, ist wirklich ein Befehl. Bei der von Neumann-Architektur, wenn ich hier mal zurückgehe, gibt letztendlich nur der Status des Prozessors unterscheidet, ob ich ein Wort in dem Speicher als Befehl oder als Datum interpretiere. Wenn ich mich irgendwo verspringe, wenn ich einen Programmfehler derart mache, dass ich eine Stelle in meinem Programm springe, wo ich denke, da steht ein Befehl, aber da steht in Wirklichkeit ein Datum, dann wird das Datum gnadenlos als Befehl interpretiert. Also die Daten, das ist nicht irgendwo, ist keine Marke im Speicher irgendwo, das sagt, das ist ein Befehl, das ist ein Datum, das hängt allein wirklich vom internen Zustand des Prozessors ab. Ja, und dann stürzt der Prozessor gnadenlos ab. Gut, allerdings ist die Harvard-Architektur deutlich schneller. Deswegen ist es so, dass bei heutigen Rechnern ist es so, dass die auf der ganz äußeren Ebene, auf der Hauptspeicherebene, immer noch eine von Neumann-Architektur haben, aber auf der Ebene drunter, auf der Cache-Ebene, in der Regel Harvard-Architektur haben mit getrennten Daten und Befehlscaches, um eben den Vorteil der Harvard-Architektur dann nutzen zu können. Gut, auch hier nochmal die Harvard-Architektur dargestellt in der Busstruktur. Und hier sieht man im Prinzip, dass ich jetzt eigentlich zwei Busse habe. Ich habe einmal das Bussystem hier, mit dem ich den Befehlstransport durchführe, mit dem das Steuerwerk hier sich Befehle aus dem Programmspeicher holt. Und ich habe ein zweites Bussystem, das letztendlich dazu dient, dass ich die Funktionseinheiten oder die Ausgabeeinheiten eben hier Informationen aus dem Datenspeicher holen können. Und koordiniert wird das Ganze letztendlich hier über so eine kleine Verbindung, in dem das Steuerwerk der Funktionseinheit entsprechende Informationen mitteilt. Der Vorteil eben hier, mehr Parallelität möglich. Ich kann gleichzeitig, während ich hier mir schon den nächsten Befehl aus dem Programmspeicher hole, kann ich den aktuellen Befehl hier bei den Funktionseinheiten bearbeiten und damit eine höhere Performance erzielen. Und letztendlich ist es das, worauf es uns ankommt. Gut, ich wollte, wie gesagt, das ist ein kleiner Überblick, was wir gerade machen. Ich wollte auch Ihnen einen kleinen Überblick noch zu Bussystemen geben. Also wir haben ja eben gesprochen von einem Datenbus, einem Befehlsbus, einem Adressbus, das zusammen, Entschuldigung, einem Datenbus, Adressbus und Steuerbus, der zusammen den Systembus ergibt. Jetzt ist es so, in der Praxis kann ich mir sehr, sehr viele Ausprägungen dieser Bussysteme vorstellen. Ich kann mir also voll parallele Bussysteme vorstellen, bei dem ich wirklich einen getrennten Daten-, Adress- und Steuerbus habe, jeweils sozusagen einzelne Leitungen, zum Beispiel, naja gut, ich habe eben, machen wir es mal breit, ich habe irgendwo einen 64-Bit-breiten Datenbus, dass ich also 64-Bit-breite Daten auf einen Schlag übertragen kann. ich habe einen 40-Bit breiten Adressbus, bei dem ich, dass ich eben 2 hoch 40 verschiedene Adressen erzeugen kann, hinreichend großen Adressraum habe. Und ich habe, was weiß ich, x Bits noch Steuerbus dazu. Jetzt kann ich mir auch überlegen, okay, wenn ich Leitungen sparen möchte, kann ich die Anzahl der Leitungen verringern, indem ich Dinge nacheinander übertrage. Es gibt eine Reihe von Bussystemen, die sogenannte multiplexte Bussysteme sind, die einen gemeinsamen Datenadressbus haben. Über die gleichen Leitungen wird zunächst die Adresse und danach die Daten übertragen. Spart mir Leitungen ein. Oder ich kann es ja realisieren, kann sagen, ich übertrage mein Datum jetzt nicht 64-Bit parallel, sondern bitweise seriell über eine einzige Leitung nacheinander. 64-Bit einfach nacheinander. Macht es zwar langsamer, aber ich spare Leitungen. Und dementsprechend gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Bussen, die heute eingesetzt werden. So bekannt ist der PCI und PCI Express. Denn SCSI, IDE, Serial and Parallel ATA, System Bus, Memory Bus, USB etc. Wobei man heute beobachten kann, dass es durchaus einen Trend gibt von den parallelen Bussen weg, obwohl die auf den ersten Blick eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit haben, weil die Daten parallel übertragen werden, zu seriellen Hochgeschwindigkeits-Punkt-zu-Punkt-Leitungen, mit denen ich die Daten dann, dadurch, dass es wirklich kein wirklicher Bus mehr ist, sondern nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, ich die Daten hoch, mit höchster Geschwindigkeit übertragen kann. Ich habe hier mal ein paar Beispiele, einfach mal so ein paar Bandbreiten. Klassisch der Front-Side-Bus aus den Intel-Prozessoren raus. Üblicherweise 64-Bit parallel, also hier werden die Daten wirklich 64-Bit parallelweise übertragen, mit sogenannter vierfacher Datenrate. Das heißt, vierfache Datenrate bedeutet, es wird während eines Taktzykluses, wenn wir so einen Taktzyklus haben, das soll unser Takt sein, dann wird während eines Taktzykluses werden viermal Daten übertragen. Das heißt, es werden vier Datenpakete während eines Taktzykluses übertragen. Das heißt, vierfache Datenrate. Die Taktfrequenz, mit der der Bus arbeitet, sind 266 MHz, was eine Übertragungsrate von 8,5 GB pro Sekunde entspricht. Der Memory-Bus ist relativ ähnlich, der auch bei den Intel-Prozessoren benutzt wird. Er benutzt eine zweifache Datenrate, dafür die doppelte Taktfrequenz, kommt damit auf den gleichen Durchsatz. Interessant sind eben, was ich sagte, der Trend dazu, sehr schnelle serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen machen. Dazu gehört zum Beispiel PCI Express. PCI Express ist im Prinzip eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die definiert eine 1-Bit breite Verbindung zwischen dem Sender und dem Empfänger. Da werden alle Daten seriell übertragen, das heißt, es ist nur eine Leitung, ein Bit hier. Und wenn hier steht PCI Express x16, heißt mal 16, dann bedeutet das, dass jetzt 16 Leitungen genutzt werden, 16 parallele Leitungen zur Datenübertragung. Jetzt können Sie sich sagen, im Prinzip ist es ja doch ein paralleler Bus mit 16-Bit parallel. Der Witz ist der, dass beim PCI Express x16 ich zum Beispiel sagen kann, ich nutze jetzt 3 von meinen Leitungen zur Kommunikation mit dem Teilnehmer A, 5 von meinen Leitungen zur Kommunikation mit dem Teilnehmer B und die restlichen Leitungen zur Kommunikation mit dem Teilnehmer C. Das heißt, ich kann skalieren. Bei einem echten parallelen Bus wird immer die komplette Busbreite benutzt, um jetzt zwischen Sender und Empfänger zu kommunizieren. Bei diesen skalierbaren seriellen Bussen kann ich sozusagen definieren, wie viel Bit ich benutzen möchte für den einen, wie viel Bit für den anderen und wie viel Bit für den dritten. Und so eine einzelne Leitung ist hochperformant. Sehen hier die Taktrate, 1,25 GHz. Es wird in einem 8B-10B-Code übertragen. Das heißt, es werden 8 Bit in 10 Bit reinkodiert. Das hat einen Vorteil, dass ich gewisse Sicherheiten, gewisse Redundanzen kriege, auch die elektrische Auslastung ein bisschen schöner hinbekomme. Reduziert mir eigentlich meine Datenrate wieder. Das ist im Prinzip dann natürlich nur 8 Zehntel. Das heißt, ich kann sozusagen über eine Leitung, wenn ich jetzt nur in eine Richtung übertragen würde, bei 1,25 GHz, 8 Zehntel davon wäre 1 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, ich kann 1 Gigabit pro Sekunde übertragen. Jetzt ist der Bus aber voll duplex, das heißt, ich kann sowohl in die eine wie in die andere Richtung gleichzeitig übertragen. Dann bin ich bei 2. Dann habe ich noch die zweifache Datenrate. Dann bin ich bei 8 und das Ganze noch 16. Dann bin ich bei 64. Und insgesamt lande ich dann bei 64 Gigabit pro Sekunde oder 8 Gigabyte pro Sekunde. Kann man relativ einfach nachrechnen. Gut, PCI Express mal 1, logischerweise nur eine Leitung dann, entsprechend ein 16. der Übertragungsrate, 500 Megabyte pro Sekunde. Direct Media Interface, ähnlich wie PCI Express, sehr ähnlicher Aufbau. Entsprechend hier DMI mal 4, dann entsprechend 2 GB pro Sekunde. Der klassische PCI-Bus, der Paralleler, PCI steht immer für Peripheral Component Interconnect, ist ein klassischer Parallelbus, 32-Bit parallel mit Datenadressen-Multiplex, das heißt Datenadressen werden nacheinander übertragen, bei 33 MHz, relativ bescheiden, 133 MB pro Sekunde. Der klassische USB, Universal Serial Bus, ist ein 1-Bit-Serial-Bus, Halbduplex, das heißt, ich kann nur entweder senden oder empfangen, ich kann es nicht gleichzeitig tun. Einfache Datenrate, Non-Return-to-Zero-Inverted-Kodierung, kann man später noch was zu sagen. Schaffe ich in der schnellsten Variante, zumindest bei USB 2.2, 60 MB pro Sekunde. Serial ATA, Advanced ATA steht für Advanced Technology Adapter. Ein Bus, mit dem häufig Festplatten angeschlossen werden. 1-Bit Serial, Halbduplex, einfache Datenrate. Auch hier wird die 8B, 10B, also 8-Bit in 10-Bit kodiert. Benutzt bei 1,5 GHz, schaffe ich damit 150 MB pro Sekunde. Im Vergleich zu das klassische IDE-Interface, das man früher hatte, um Festplatten anzuschließen, als 16-Bit-Parallelbus bei 66 MHz mit 133 MB pro Sekunde. Das ist nur ein kleiner Auszug aus möglichen Bussen. Hier nochmal die Busvielfalt auch wirklich im PC dargestellt. Also hier zum Beispiel eben unseren Prozessor, unsere CPU mit dem schon erwähnten Front-Side-Bus. Hier 64-Bit-Daten, 36-Bit-Adressen hier, heute 40-Bit-Adressen. Der Memory Bus, der dann über eine I/O-Bridge den Prozessor mit dem Hauptspeicher verbindet. Memory Bus ist ähnlich organisiert, erlaubt auch die gleichen Datenraten. Anbindung der Grafikkarte, zum Beispiel über PCI Express. Das heißt, hier haben wir sozusagen die schnellen Komponenten. Hier, da dazwischen muss ein sehr schneller Datenaustausch erfolgen. Auch hier muss ein schneller Datenaustausch erfolgen. Das heißt, hier haben wir die Hochgeschwindigkeitsbusse. Und der Rest der Peripherie, die eher langsam ist, die kann ich jetzt über einen peripheren Bus wie einen PCI-Bus ankoppeln. Also hier soll ich einen PCI-Bus benutzen, um den Rest anzukoppeln, um damit eben über entweder Serial ATA oder Parallel ATA meine Festplatten anschließen zu können, über einen USB-Controller mein USB, über einen Ethernet-Controller mein Netzwerk und so weiter. Wie gesagt, drauf ankommen tut es im Prinzip wesentlich für die Performance des Rechners, kommt es auf diese Verbindung hier an. Das heißt also, wie schnell ist der Datentransfer zwischen dem Prozessor und dem Hauptspeicher? Ein wesentlicher Flaschenhals in der Geschichte, den muss man so schnell wie möglich hinbekommen. Wenn Sie grafiklastige Anwendungen haben, wie gesagt, ist diese Verbindung auch noch von großer Bedeutung. Gut, ja, das soll so ein gewisser, zunächst mal, wir machen später noch ein bisschen weiter, ein bisschen Einstieg zunächst mal in die Prozessorarchitektur gewesen sein. Um jetzt da noch tiefer einsteigen zu können, müssen wir uns noch ein bisschen mit verschiedenen Möglichkeiten darstellen, wie jetzt ein Rechner überhaupt arbeitet. Wir müssen überlegen, wie arbeitet ein Rechner, und na gut, wenn wir uns anschauen wollen, wie ein Rechner arbeitet, müssen wir erstmal schauen, wie er eigentlich mit Zahlen umgeht. Und dazu müssen wir wissen, wie er Zahlen darstellt. Das heißt, ich möchte jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie Zahlen in verschiedenen Formen im Rechner dargestellt werden und wie man entsprechend damit arbeiten kann. Na gut, wenn wir mal schauen, wie wir mit Zahlen arbeiten. Wir haben unser bewährtes Zehnersystem und wir benutzen entweder ganze Zahlen, mit denen wir arbeiten, oder wir nehmen Festkommazahlen, also irgendwas in der Art 12,5 als Festkommazahl, oder wir benutzen Gleitkommazahlen, sowas wie 1,7 mal 10 hoch minus 3 werden dann Gleitkommazahlen. So, das sind die verschiedenen Zahlenformate, mit denen wir umgehen. Je nachdem, was wir benutzen wollen, im Rechner müssen wir im Prinzip was Ähnliches machen. Letztendlich muss der Rechner mit allen Zahlen umgehen können, mit denen wir auch umgehen können. Allerdings müssen wir uns überlegen, wie wir die dort ablegen. Zum einen möchten wir das natürlich möglichst effizient tun im Sinne des Speicherplatzes. Das heißt, wir möchten die Zahlen so ablegen, dass wir möglichst wenig Speicher belegen. Zum anderen möchten wir aber eine hohe Rechenleistung haben. Und wir möchten auch, dass, ja gut, dass es relativ einfach ist, die Zahlen abzulegen und relativ fehlerunanfällig. Gut, wie für die meisten Probleme gibt es nicht nur eine, sondern viele Lösungen. Dementsprechend gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, wie ich Zahlen kodieren kann. Mit einigen davon kann der Rechner direkt umgehen. Andere brauchen Software dazu. Also früher war es zum Beispiel so in älteren Prozessoren, dass ganze Zahlen und Festkommazahlen, damit kann der Rechner selber umgehen. Gleitkommazahlen braucht man früher Software dazu. Meine heutigen Prozessoren machen auch die Gleitkommazahlen per Hardware. Gut, aber wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten und die wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Dazu vielleicht zunächst mal ein paar Grundlagen, einfach so ein bisschen auch zur Wiederholung des Stoffes. Ich denke, ja gut, Im Gymnasium wird schon ein bisschen was mit Zahlensystemen gemacht, aber der manchmal ist es unterschiedlich. Ich weiß bei meiner Tochter, die haben das in der 5. Klasse gemacht, also die weiß heute nichts mehr davon. Deswegen nochmal zur Wiederholung, so ein bisschen was über Zahlensysteme allgemein, ein bisschen Theorie der Zahlensysteme. Oder allgemein zunächst mal Systeme zur Informationsdarstellung. Wie kann ich denn überhaupt Informationen darstellen? Na gut, und wenn ich verschiedene Systeme zur Informationsdarstellung mir anschaue, dann ist der wesentliche Unterschied der, dass ich mir die Anzahl der Zustände anschaue, die die kleinstmögliche Informationseinheit annehmen kann. Und diese Anzahl der Zustände, die die kleinstmögliche Informationseinheit annehmen kann, nenne ich auch die Wertigkeit oder den Entscheidungsgrad des Systems. Also klassisch, wenn wir unser Zahlensystem betrachten, dann ist die kleinste Informationseinheit eine Ziffer. Und die Ziffer kann 10 verschiedene Werte annehmen, von 0 bis 9. Also besitzt unser Zahlensystem die Wertigkeit 10. Und Systeme der Wertigkeit 10 nennt man Denärsysteme. Eine andere Wertigkeit, wenn wir zum Beispiel Buchstaben anschauen, unser Alphabet, wenn ich immer nur Großbuchstaben hernehme, dann haben wir 26 Großbuchstaben, dann wäre also ein Informationssystem, das einfach nur mit Großbuchstaben arbeitet, hätte die Wertigkeit 26, weil die kleinste Informationseinheit, der Buchstaben, 26 verschiedene Werte annehmen kann. Gut, im Rechner möchte man alles so einfach wie möglich halten, das heißt, wir versuchen mal mit der Wertigkeit runterzugehen, weil es ist nicht ganz leicht elektrisch, ich meine, es ist nicht unmöglich, aber nicht ganz leicht, elektrisch 10 verschiedene Zustände oder Werte darzustellen. Könnte ich da 10 verschiedene Spannungen machen? 0 Volt, 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt, 5 Volt, 6 Volt, 7 Volt, 8 Volt, 9 Volt. Aber die Hardware, die ich dazu brauche, ist ziemlich aufwendig. Das heißt, ich möchte es eigentlich so einfach wie möglich haben. Das heißt, gucken wir mal an, wie weit kann ich mit der Wertigkeit runtergehen? Na klar, die kleinstmögliche Wertigkeit ist 2. Mit der Wertigkeit 1 kann ich nichts mehr anfangen. Also ein Symbol, das nur einen Wert annehmen kann, mit dem kann ich keine Informationen übertragen. Das heißt, die kleinstmögliche Wertigkeit ist 2 und Systeme mit der Wertigkeit 2 heißen Binärsysteme. Und wie gesagt, 2 verschiedene Zustände sind am leichtesten technisch zu realisieren. Spannung, keine Spannung, Strom, kein Strom. Das ist sehr viel einfacher als 10 verschiedene Spannungspegel oder 10 verschiedene Strompegel analysieren zu müssen. Deswegen wird im Rechner immer die Wertigkeit 2 als Basis benutzt. Das heißt, wir arbeiten im Rechner immer mit Binärsystemen. Während wir eigentlich bei uns eben Denärsysteme gewohnt sind, Rechner, Binärsysteme. Gut, das heißt also, ein Rechner arbeitet immer mit 2 verschiedenen Werten, nennen wir es auch mal 0 oder 1 in dem Fall, kann, wie es technisch repräsentiert werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und hierauf kann ich jetzt im Prinzip Wertemengen und Operationen definieren. Und logischerweise ist die kleinste Wertemenge, die ich haben kann, das Bit, kann eben die Werte 0 oder 1 annehmen und mögliche Operationen, ich kann es logisch unverknüpfen, 1 und 0 ist 0, 1 und 1 ist 1 und so weiter. Ich kann es logisch oder verknüpfen, exklusiv oder verknüpfen, ich kann es negieren, also aus einer 0 und einer 1, eine 1 und 0 machen. Ich kann es vergleichen, if zwei Bits gleich sind, das sind so die üblichen Operationen, die ich auf Bits durchführen kann. Dann kann ich jetzt mehrere Bits zusammenfassen, die kleinste Menge, die man bekommt, ist üblicherweise das Byte, 8 Bit, naja, zum Beispiel eben 001, 011, 01. Und Operationen kann ich im Prinzip Ähnliches machen mit dem einzelnen Bit. Ich kann also einen Identitätsvergleich machen, ob ein Bitmuster gleich oder ungleich ist. Ich kann die Bits verschieben, nach links, nach rechts. Ich kann sie auch bitweise und oder exklusiv oder verknüpfen, was ich auch mit einzelnen Bits tun kann. Ich kann hier allein noch keinen Größer-Kleiner-Vergleich machen. Das geht nicht, weil da ist keine Ordnung drauf definiert. Auf einfach ein Byte besteht zunächst mal keine Ordnung. Ich weiß nicht, was Größer-Kleiner ist. Ist jetzt das hier größer als dieses hier? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ist das größer als das oder das größer als das? Solange ich da keine Semantik dahinter lege, habe ich da keine Größenordnung. Das heißt, ich kann hier keinen Größenvergleich machen, das heißt, es geht wirklich nur den Identitätsvergleich hier an der Stelle. Gut, ja, dann kann ich jetzt anfangen und mir hier durchaus eine Wertigkeit oder eine Semantik dahinter legen, nämlich sage ich, fasse das als Zahlen auf, zum Beispiel ganze Zahlen. Natürlich sind die Rechner im ganzen Zahl endlich, weil ich die auch mit der endlichen Menge von Bits belegen muss, zum Beispiel 16 Bit wäre eine Möglichkeit oder 32 Bit oder 64 Bit, um dann ganze Zahlen zu definieren. Hier kann ich jetzt Operationen wie die ganzen arithmetischen Operationen durchführen. Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division. Und hier kann ich jetzt auch einen Größer-Kleiner-Vergleich durchführen. Gar kein Problem. Na gut, und dann kann ich zu den Gleitkommazahlen übergehen. Hier brauche ich jetzt nochmal durchaus mehr Bits, weil ich muss jetzt bitweise die Elemente einer Gleitkommazahl darstellen. Also Vorzeichen, Mantisse, Exponent, vielleicht auch Basis. Die Operationen sind dann im Prinzip wieder wie bei den Integerzahlen auch. Das sind so etwa die Maschinendatentypen. So eine grobe Überblick über Maschinendatentypen, die ich in einem Rechner bearbeiten kann. Wie gesagt, Basis des Ganzen sind Binärsysteme, also Systeme, alle Systeme, die mit zweiwertiger Informationsdarstellung arbeiten, mit der Wertigkeit 2, sind eben Binärsysteme. Und da ich natürlich mit einem Bit, einem Binary Digit, letztendlich nur zwei verschiedene Werte darstellen kann, muss ich natürlich größere Mengen von Bits zusammenschalten, um jetzt mehr verschiedene Werte darstellen zu können. Und das führt mir dann dazu, dass ich letztendlich irgendwo endstellige Binärwerte habe, die Einzelstellen eben Bits heißen. Das Byte als Beispiel eben mal so eine Gruppe S von 8 Bits. Und hier können wir jetzt noch einfügen, das sogenannte Most Significant und das Least Significant Bit, also das höchstwertige Bit ist das am linken stehende, das ist das höchstwertige Bit. Und das Least Significant Bit ist das niederwertigste Bit, das ist das ganz am rechts steht. Wie gesagt, das ist ein Binärsystem, ein zweiwertiges System. Hier ist noch nichts darüber ausgesagt, wie jetzt das zu interpretieren ist. Was bedeutet dies hier? Darüber ist hier gar nichts ausgesagt. Es kann ein Buchstaben sein, es kann eine Zahl sein, einfach eine Bit-Kombination, keine Aussage bisher darüber gemacht. Die Aussage darüber, was es bedeutet, kommt jetzt erst eine Ebene höher. Wir müssen eine Semantik drauflegen. Und eine einfache Möglichkeit wäre zu sagen, okay, das soll zum Beispiel ein Zeichen sein. Wenn wir damit mit Bits Zeichen darstellen wollen, müssen wir eine Kodierung festlegen. Wir müssen also irgendwie eine Abbildung machen, Bitmuster auf Buchstaben. Und eine der bekanntesten, grundlegenden Kodierungen, die es da gibt, ist der sogenannte ASCII-Code. ASCII steht für American Standard Code for Information Interchange. Das war einer der ersten Codes, die jetzt Bitmuster zu Buchstaben zugeordnet haben. In der Urversion sogar nur 6 Bit breit. Wenn man eine halbwegs alle Buchstaben, mit zumindest alle normalen im amerikanischen Alphabet vorhandenen Buchstaben mit Groß-Kleinschreibung, Ziffern, Kommatas etc. abdecken möchte, braucht man 7 Bit. Wurde dann entsprechend später auch auf 8 Bit erweitert. Hier ist mal eine Code-Tabelle für die 7-Bit-Variante. Hier sehen wir zum Beispiel den Buchstaben A, der wird kodiert durch die Bitfolge, die dadurch gegeben ist. Also ich habe es gerade übermalt hier. Also die Bitfolge 0001, 100, das ist der Teil hier, das hier ist der Teil. Diese Bitfolge entspricht dem Buchstaben A. Andersrum, sorry. Ich habe es verkehrt rum gemacht. Das ist, was vorne steht. Entschuldigung, 100 ist blöd dargestellt. Das ist das, was vorne steht. Und das ist das, was hinten steht. 0001. Das entspricht dem Buchstaben A. Dann wäre entsprechend 100010 wäre dann entsprechend der Buchstabe B. Hier hinten 0011 wäre der Buchstabe C und so weiter. Und Sie sehen hier, jedem Buchstaben, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, gewissen Sonderzeichen, Ziffern sind eben entsprechende Codierungen zugelegt oder entsprechende Codierungen hinterlegt, sodass ich hiermit das Texte darstellen kann. Ich habe auch hier das Leerzeichen und dann habe ich noch eine ganze Reihe von Steuersignalen, die jetzt keinen wirklichen sichtbaren Text darstellen, sondern irgendwelche Steuerinformationen. Zum Beispiel, wo haben wir es denn hier? Carriage Return, das heißt Wagenrücklauf. Das Ganze, man muss aus der Zeit sich überlegen, wo der ASCII-Code entstanden ist. Das ist aus der Zeit der elektrischen Schreibmaschinen, der Fernschreiber. Und da gibt es eben Wagenrücklauf, fahr also an Anfang der Zeile zurück. Oder Line Feed, Zeilenvorschub, fahr eine Zeile nach unten. Dementsprechend, wenn ich also eine neue Zeile im ASCII-Code anfangen möchte, dann ist es logischerweise, ich habe meinen Text und das endet dann mit CRLF, mit Carriage Return Line Feed. Wagen zurück, eine Zeile runter, nächste Zeile des Textes beginnen. Oder so Sachen wie BS für Backspace, ein Zeichen zurückgehen. Dann gibt es auch so Steuerzeichen wie Acknowledge, verstanden, ich habe einen Text. Oder hier STX, Start of Text, End of Text. Das gibt also eine Reihe von Steuerzeichen hier. Bell ist noch ganz lustig, Bell ist die Glocke, das macht so ein Beep oder läutet eine Glocke in einem Fernschreiber. Früher in Fernschreibern hatten wir solche Glocken noch. Das ist eine mögliche Codierung und erst durch diese Codierung mache ich aus dem Binärsystem etwas Sinnvolles, setze ich also letztendlich Informationen dahinter. Und mit dieser Basis kann ich jetzt anfangen, Text im Rechner darzustellen. Gut, jetzt möchte ich aber auch Zahlen darstellen. Ich meine, ich kann so Zahlen darstellen, ich habe hier die Ziffern. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip einfach hergehen und kann die Ziffern, eine Zahl darstellen, indem ich die Ziffern im ASCII-Code nacheinander hinschreibe. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich relativ viel Platz dafür brauche. Ich brauche sozusagen 8 Bit pro Ziffer. Das ist ziemlich aufwendig, ziemlich viel Platz. Und wirklich gut rechnen kann ich damit auch nicht. Weil das Rechnen damit ist ziemlich kompliziert. Das heißt, für Zahlen wünscht man es eigentlich eine kompaktere Darstellung. Und hier können wir im Prinzip einfach wieder zurückgehen. Wie arbeiten wir denn eigentlich in unserem Zahlensystem? Und ich habe gesagt, unser Zahlensystem ist ein Denärsystem. Der Begriff ist Ihnen vielleicht ein bisschen fremd, Sie kennen es als Dezimalsystem, aber Dezimalsystem ist die spezielle Ausprägung des Denärsystems, das wir benutzen, um sozusagen Sinn dahinter zu bekommen. Und was wir benutzen, ist, wir bringen im Prinzip eine Stellenwertfunktion hinter unserer Informationsdarstellung. Die Stellenwertfunktion sagt uns, welche Wertigkeit hat welche Ziffer. Ganz einfach, wenn ich es daneben mal hinschreibe, nehmen wir mal einfach eine Zahl aus unserem Dezimalsystem, 123,5. Eigentlich ist das, was ich hier hingeschrieben habe, 123,5 eine Kurzform. Voll ausgeschrieben heißt es, 1 mal 10 hoch 2, das ist die 1, plus 2 mal 10 hoch 1, das ist die 2, plus 3 mal 10 hoch 0, das ist die 3, plus 5 mal 10 hoch minus 1. Das ist eigentlich die ausführliche Bedeutung. Das heißt, das vorne ist eigentlich nur eine Kurzform. Das ist die 100er Stelle, sprich die 10 hoch 2 Stelle. Das ist die 10er Stelle, die 10 hoch 1 Stelle. Die 1er Stelle, also die 10 hoch 0 Stelle, das ist die Zehntel Stelle, die 10 hoch minus 1. Entsprechend wird es dann 10 hoch minus 2, 10 hoch minus 3 und so weitergehen. Und das macht aus dem Denärsystem das Dezimalsystem, also ein zehnwertiges System, das dem diese Stellenwertfunktion zugrunde liegt, nennt man Dezimalsystem. Allgemein kann ich das natürlich jetzt für jede beliebige Basis machen. Das ist einfach die Basis 10, die Basis steht hier, das kann ich für jede beliebige andere Basis auch tun. Das heißt allgemein, wenn ich einfach eine Ziffer der Form habe von Zn bis Z0 im Vorkommateil, und z-1 bis z-m im Nachkommateil, dann bedeutet jede Position i ist ein Stellenwert, der eine Potenz der Wertigkeit b hoch i des Zahlensystems ist. Und b ist die Basis des Zahlensystems. Also bei uns eben hier 10 hoch 2, 10 hoch 1, 10 hoch 0. Aber gut, was ich mit 10 tun kann, kann ich auch mit 2 tun. Und damit kann ich eben dann zum Beispiel mir auch ein Zahlensystem zur Basis 2 definieren. Das heißt allgemein, was ich hingeschrieben habe, heißt es, der Wert einer Zahl ergibt sich einfach aus dieser Summenformel. Das heißt, ich addiere einfach die Ziffern multipliziert mit ihrem Stellenwert. Also vorhin im Beispiel eben hier zn mal b hoch n plus zn minus 1 mal b hoch n minus 1 und so weiter bis z0 und dann für die negativen Potenzen die Nachkommastellen z minus 1 mal b hoch minus 1. Das kann ich auch kompakt eben in einer einzigen Formel darstellen. Summe von i gleich minus n bis plus n zi mal b hoch i. Und das Denärsystem, das diese Stellenwertfunktion zugrunde liegt, das nennt man eben Dezimalsystem. Und wenn ich ein Binärsystem benutze, also ein zweiwertiges System, und lege dann diese Stellenwertfunktion zugrunde, dann rede ich von einem Dualsystem. Und damit habe ich im Prinzip jetzt einen Wert definiert. Damit ist es nicht nur ein Bitmuster, was ich da stehen habe, sondern damit wird es eine Zahl. Gut, welche Zahlensysteme interessieren uns? Na gut, unsere Dezimalzahlen, die interessieren uns natürlich. Im Rechner interessieren uns die Dualzahlen, also das binäre Äquivalent zum Dezimalsystem. Das interessiert uns im Rechner. Und da wir sehen werden, die Umwandlung der Zahlensysteme nicht ganz trivial ist, also Dual nach Dezimal, man kann es umwandeln, wir werden nachher beim Verfahren sehen, wie das geht, aber es ist nicht ganz trivial, man kann es nicht einfach hinschreiben. Gibt es noch ein paar andere Zahlensysteme, die in der Umwandlung leichter sind, und das ist zum Beispiel das Hexadezimalzahlensystem, das Zahlensystem zur Basis 16. Das hat den Vorteil, dass ich binär nach hexadezimal sehr einfach wandeln kann. Das liegt darin, dass die Basis verwandt sind. 2 beim Dualsystem, 16 beim Hexadezimalsystem, 16 ist 2 hoch 4, das ist also auch eine Zweierpotenz. Diese Eigenschaft, diese Verwandtschaft macht es sehr leicht, zwischen Dualzahlen und Hexadezimalzahlen zu wandeln. Das kann ich ziffernweise tun. Geht nicht bei Dual nach Dezimal, dann kann ich nicht ziffernweise wandeln. Das ist ein komplizierter Wandlungsschritt. Und die Oktalzahlen, Oktalzahlen sind Zahlen der Basis 8. 8 ist auch eine Zweierpotenz, 2 hoch 3. Da ist die Wandlung genauso einfach. Auch das ist ein interessantes Zahlensystem. Früher war es so, dass die in älteren Rechnern waren die Bits auch ursprünglich nicht in Achtergruppen, also Byteweise, in Sechsergruppen orientiert. In den ersten Rechnern, die hatten Gruppen zu 6 Bits zusammengefasst. Und dort eignet sich das Oktalzahlensystem, weil ich kann Dual nach Oktal in Dreierschritten wandeln, sehr leicht in Dreierschritten wandeln, weil 8 ist 2 hoch 3. Deswegen wurden dort sehr gerne Oktalzahlen benutzt. Heute benutzen wir Achtergruppierungen. Das kann ich sehr viel leichter in Hexadezimal wandeln, weil ich immer 4 binäre Stellen oder 4 Dualstellen in eine Hexadezimalstelle wandeln kann, weil 16 ist 2 hoch 4. Nichtsdestotrotz, durch die Historie haben Oktalzahlen noch eine gewisse Bedeutung, wenn Sie zum Beispiel in C programmieren, können Sie konstant, einigen Konstanten dort Oktal, sind die Oktal zu definieren. Insofern ist die Kenntnis der Oktalzahlen auch nicht ganz unerheblich. Also die Verfahren, die wir uns jetzt betrachten werden, zum Wandlung, die funktionieren mit beliebigen Basen. Insofern können Sie jetzt für Dual, Oktal, Hexadezimal, C-Dezimal, also 12er-System, was immer Sie wollen, verwenden. Gut, schauen wir uns mal ganzzahlige Rechner an, ganzzahlige Zahlen im Rechner an, also Integerzahlen. Die werden eben durchgängig als Dualzahlen im Rechner kodiert dargestellt, mit verschiedenen Bit-Anzahlen, also 8, 16, 32 oder 64 Bits. Eine offene Frage ist noch das Vorzeichen. Wie stelle ich das Vorzeichen dar? Das Vorzeichen ist separat, auch bei unseren Zahlen. Also das Vorzeichen ist nicht im Stellenwertsystem mit drin. Ich kann mit der Summenformel des Stellenwertsystems kann ich keine negativen Zahlen darstellen. Das Vorzeichen bei uns machen wir dadurch, dass wir ein Minus davor schreiben. Also 123,5, indem ich da ein Minus davor schreibe. Also brauchen wir irgendwo in unserem Dualsystem brauchen wir ein Äquivalent von dem Minuszeichen, das müssen wir irgendwie in einem Bit darstellen. Auch wie man das machen kann, kommen wir später gleich noch drauf. Betrachten wir momentan einfach mal positive Zahlen von 0 bis plus was auch immer. Hier habe ich jetzt einfach mal ein paar Kodierungen aneinander gestellt. Hier zunächst mal die Dualzahlen. Die Dualzahlen von 0 bis 15, also alles 4 mal 0, ist natürlich logischerweise, jetzt entspricht dezimal der 0. 0, 0, 1 ist die 1. 0, 1, 0 ist die 2. Sie können sich einfach ableiten, wenn Sie die Summenformel hernehmen. Wie gesagt, hier ist die 2 hoch 0 Stelle. Das hier ist die 2 hoch 0 Wertigkeit. Das hier ist die 2 hoch 1 Wertigkeit. Die 2 hoch 2 Wertigkeit, die 2 hoch 3 Wertigkeit. Das heißt hier 0, 0, 1, 0 heißt ja nichts anderes, ich schreibe es mal daneben. 0, 0, 1, 0 bedeutet nichts anderes, es ist 1 mal 2 hoch 1. Das hier ist dieser 1. 0 mal 2 hoch 3, 0 mal 2 hoch 2, 1 mal 2 hoch 1, 0 mal 2 hoch 0. Na gut, das ist gleich 2. Oder hier 0, 0, 1, 1, dafür mache ich es auch nochmal. 0, 0, 1, 1 wäre entsprechend 1 mal 2 hoch 1. Plus 1 mal 2 hoch 0 und das ist natürlich entsprechend 3. Und dementsprechend auf die gleiche Art und Weise können Sie, wenn Sie lustig sind, jetzt all diese Dinge nachrechnen. Sie kriegen hier entsprechend die Zuordnung von 0, 0, 0, 0 bis 1, 1, 1, 1 von den Dezimalzahlen von 0 bis 15. Ist entsprechend auch logisch. Sie können mit 4 Bit 2 hoch 4 verschiedene Informationen darstellen. 16 verschiedene Informationen, also zum Beispiel die Ziffern von 0 bis 15. Sie sehen hier schon ein bisschen das Problem der verschiedenen Basen. Die Basis 2 und die Basis 10 sind nicht wirklich irgendwie arg kompatibel. Sie sehen nämlich, dass wir hier mittendrin bei der Basis 10 einen Zifferensprung haben. Das heißt, hier ab hier brauchen wir schon zweistellig, während wir hier dual im Prinzip die Wechsel der Stelle, die Wechseln im Prinzip hier haben, wo wir mehr Stellen brauchen. Dann haben wir hier wieder einen Schritt und hier haben wir einen Schritt, wo wir mehr Stellen brauchen. Und der passt überhaupt nicht damit zusammen. Daneben habe ich mal die Hexadezimalzahlen dargestellt. Hexadezimalzahlen sind Barzahlen zur Basis 16 Das heißt, unser Grundsymboleinheit, unser Grundsymbol, die Ziffer kann 16 verschiedene Werte annehmen. Von 0 bis 9 ist es einfach, da können wir einfach unsere Zahlen, die wir unsere Ziffer nehmen, die wir aus dem normalen Dezimalsystem kennen. Ab 9 müssen wir uns was einfallen lassen und dann die einfachste Methode ist, die Buchstaben zu benutzen. Das heißt also sozusagen, die Ziffer mit der Wertigkeit 10 wird dann mit A bezeichnet, die Ziffer mit der Wertigkeit 11 mit B, die mit 12 mit C, die 13 mit D, die 14 mit E und die 15 mit F. Und damit habe ich jetzt 16 verschiedene Ziffern. Von 0 bis F gibt es 16 verschiedene Ziffern und damit habe ich sozusagen meinen Zifferncode, mit dem ich jetzt Hexadezimalzahlen bilden kann. Und man sieht hier sehr schön, hier sind die Grenzen kompatibel. Das heißt also, hier brauche ich jetzt die nächste Ziffer. Also hier käme jetzt hier die 0, ich ergänze mal, hier käme die 10. Das würde dezimal der 16 entsprechen. Und dual der 1, 0, 0, 0, 0. Und Sie sehen hier die sehr schöne Kohärenz zwischen dual und hexadezimal. Nämlich hier ist ein Zifferensprung bei dual und entsprechend habe ich hier auch einen Zifferensprung bei hexadezimal. Während ich den nächsten Zifferensprung bei dezimal erst wie gesagt bei der 20 hier hätte, also ein Stück weiter unten. Das passt das nicht wirklich zusammen, während die beiden passen wunderbar zusammen, was eben auch ein Indiz dafür ist, dass man die sehr schön einfach ziffernweise wandeln kann. Auch hier können Sie im Prinzip die Umrechnung relativ, oder dass die 10 hexadezimal der 16 dezimal entspricht, können Sie sehr einfach über die Stellenwertfunktion verifizieren, weil das bedeutet nichts anderes als 1 mal 16 hoch 1 plus 0 mal 16 hoch 0. Na gut, das ist 16. Gut. Ja, wie gesagt, mit diesen Hexadezimalcodes kann ich sehr, sehr effizient jetzt einzelne Bytes darstellen. Dadurch, dass die Zifferensprünge praktisch zusammenfallen, kann ich jetzt im Prinzip immer mit einer Hexadezimalzahl immer 4 Bit darstellen. Das heißt, eine Hexadezimalzahl, ich lösche das hier mal wieder aus, damit das bitte schöner sieht. Eine Hexadezimalzahl entspricht im Prinzip immer, kann ich mit einer Hexadezimalzahl genau 4 Bit klassifizieren. Hier, egal welche ich nehme, entspricht immer einer Gruppe von 4 Bit. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt 8 Bit sehr einfach durch zwei Hexadezimalzahlen zusammenstellen. Ich nehme hier 8 Bit, teile die einfach in zwei Vierergruppen, dann habe ich einmal 1101, das entspricht genau dem D, können Sie hier nachgucken. 1101 entspricht dem D. Weg hier. Und hier habe ich die 0111 und die 0111 entspricht der 7. Das heißt, ich kann anstelle von 0111 1101 auch 7D schreiben. Und das ist eben das Schöne, ich kann dual nach hexadezimal ziffernweise wandeln. Das heißt, ich kann jede Hexadezimalstelle in 4 Dualziffern umwandeln, nach der Tabellenformel oder umgekehrt, kann ich immer aus 4 Dualstellen eine Hexadezimalstelle machen, auch mit der Tabelle. Das macht es also sehr, sehr einfach. Wenn ich hingegen ausrechne, was das Dezimal ist, hier mal für die Hexadezimal dargestellt, ist also 7 mal 16 hoch 0 plus 13, 7 mal 16 hoch 1 plus 13 mal 16 hoch 0 und es gibt 125, das ist keine direkte Korrelation. Das heißt, da muss ich rechnen. Da muss ich wirklich rechnen. Das kann ich auch transformieren. Auf der anderen Seite, wenn ich Sie jetzt frage, ich zeige Ihnen diese Bit-Kombination 0111101, gebe Ihnen 10 Sekunden Zeit, dann mache ich sie weg und dann frage ich Sie in einer halben Stunde nochmal, wie die Bit-Kombination war. Wissen Sie die vermutlich nicht mehr. 7D können Sie sich sicher leichter merken. Das ist eben der Vorteil. Jetzt stellen Sie sich auch mal, was Sie haben 32 oder 64 Bit-Zahlen, eine Folge von 64 Einsen und Nullen. Das überfordert unser Kurzzeitgedächtnis überfordert. Während das Ganze kann ich eben entsprechend dann mit 8 Hexadezimalstellen relativ kompakt darstellen. Das ist eben der wesentliche Vorteil, warum ich mit Hexadezimalzahlen arbeite, weil ich damit eben Dualzahlen relativ einfach und kompakt darstellen kann und entsprechend auch sehr, sehr einfach umwandeln kann. Gut, um Hexadezimalzahlen, eine Frage ist, wenn ich eine Zahl dastehen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein 7D dastehen habe, ist es relativ eindeutig. Das kann im Prinzip nur eine Hexadezimalzahl sein, es kann zumindest keine Dezimalzahl sein, weil da ein D drin vorkommt. Aber wie steht es jetzt mit 71? Ist das Dezimal oder Hexadezimal? Kann beides sein. Das heißt, ich muss es irgendwie unterscheiden. Also in dem Moment, wo ich jetzt mit Zahlen, verschiedener Zahlensysteme als Basis arbeite, muss ich mir irgendwas einfallen lassen, um die unterscheiden zu können. Ist es eine Dezimalzahl, eine Hexadezimalzahl? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also in einer rein mathematischen Darstellung macht man es einfach so, dass man unten die Basis anhängt. Zum Beispiel sagt, zur Basis 16. Und das da unten per Definition eine Dezimalzahl ist. Oder 7d zur Basis 16. Dieses tiefgestellte 16 kann ich aber natürlich nicht im Rechner so ohne weiteres kodieren. Deshalb, wenn ich im Rechner mit einem Rechnerzeichensatz, zum Beispiel mit einem ASCII-Zeichensatz das machen möchte, dann benutze ich gern auch ein 0x vorne dran, um eine Hexadezimalzahl darzustellen. Also 0x7d kennzeichnet eindeutig, das ist eine Hexadezimalzahl, aber 0x71 würde das zum Beispiel auch 71 hexadezimal kennzeichnen. Hier habe ich eben die Möglichkeit, jetzt mit dem zum Beispiel im einfachen ASCII-Zeichensatz vorhandenen Ziffern eben zu kennzeichnen, das ist eine Hexadezimalzahl, während ich für die Darstellung brauche ich irgendwas wie Tiefstellung, da brauche ich schon höhere Formatierfunktionen dazu. Gut. Naja, wie funktioniert denn die Umwandlung? Wie komme ich jetzt vom einen Zahlensystem ins andere Zahlensystem? Na, eine Richtung haben wir eben schon ein paar Mal exerziert, nämlich die Umwandlung von einer beliebigen Basis ins Dezimalsystem ist relativ einfach. Sie brauchen einfach nur die Stellenwertformel auszurechnen. Haben wir vorhin ein paar Mal gemacht, also wenn ich irgendwas habe. Jetzt mal was ganz Exotisches, irgendwas zur Basis 3. 1, 2, 0, 1 zur Basis 3. Das Ganze in Dezimalzahl zu wandeln ist relativ einfach, muss ich nur wissen. Na gut, das ist im Prinzip 3 hoch 0, 3 hoch 1, 3 hoch 2, 3 hoch 3, das ist also 1 mal 3 hoch 3. Plus 2 mal 3 hoch 2, plus 0 mal 3 hoch 1, plus 1 mal 3 hoch 0. Fertig. Das kann ich ausrechnen. Ersparen Sie mir jetzt das auszurechnen. Das funktioniert immer. Also die Wandlungsrichtung ist sehr einfach. Also relativ einfach. Ich muss rechnen, aber es ist relativ einfach. Schwieriger ist die andere Richtung. Also aus einer Dezimalzahl zum Beispiel eine Dualzahl zu machen. Oder eine Hexadezimalzahl oder eine Oktalzahl. Und um das machen zu können, gibt es zwei verschiedene Schemata. Das eine ist der Euklidische Algorithmus und das zweite ist das Horner-Schema. Beide Varianten funktionieren und beide nähern sich sozusagen von der anderen Seite der Zahl ran. Und ich möchte Ihnen beide mal vorstellen. Fangen wir mit dem Euklidischen Algorithmus an. Der ist mathematisch zunächst mal ein bisschen leichter zu verstehen, wie er funktioniert, ist aber etwas komplizierter zu handhaben. Hier oben steht letztendlich mein Kernproblem, das ich lösen muss. Ich habe eine Zahl im Zehnersystem. Das heißt, ich habe eine Zahl, die ist dargestellt. Zn mal 10 hoch n plus zn minus 1 mal 10 hoch n minus 1 und so weiter. Bis z0 plus z minus 1 mal 10 hoch minus 1 bis z minus m mal 10 hoch minus m. Das ist meine Zahl, wie ich sie habe. Und das da unten ist meine Zieldarstellung. Yp mal b hoch p plus yp minus 1 mal b hoch p minus 1 und so weiter. Das heißt, das ist meine neue Basis. Die kenne ich. Zum Beispiel die Basis 2. Ich möchte jetzt eine Dezimalzahl in eine Dualzahl umwandeln, dann wäre b Basis 2. Was ich rauskriegen muss, sind diese yps. Da, die muss ich rauskriegen. Ich brauche ein Verfahren, um die rauszukriegen. Naja gut, wie mache ich das? Es ist eigentlich relativ offensichtlich. Was würde denn passieren? Wenn ich diese Zahl einfach durch b hoch p dividiere. Ich dividiere meine Zahl z, die ja so dargestellt ist, also so dargestellt durch b hoch p. Na gut, was würde passieren? Es bleibt übrig, yp plus irgendein Rest, der in Nachkommateil fällt. Weil alle diese Potenzen werden kleiner als 1. Kleiner 1, genau. All diese Potenzen werden kleiner 1, wenn ich durch b hoch p dividiere. Die verschwindet, also wenn ich durch b hoch p dividiere, hier bleibt einfach yp stehen, da wird eine 1 draus. Und all die anderen, da ist zum Beispiel durch b hoch p, das hier durch b hoch p, Entschuldigung, b hoch p und so weiter, alle anderen Potenzen werden kleiner 1. Das heißt, in der Summe passiert Folgendes, wenn ich meine Zahl durch b hoch p dividiere, bleibt als Vorkommaanteil des Ergebnisses genau meine erste Ziffer stehen, die ich haben möchte, und alles andere wird zum Nachkommaanteil. Und genauso funktioniert der Euklidische Algorithmus. Verkehr. Das heißt, zunächst mal müssen wir BOP bestimmen. Das ist unangenehm am euklidischen Algorithmus. Wir müssen ein bisschen raten. Wir müssen die höchste Potenz bestimmen, die in der Zahl drin ist. Das heißt, wir müssen bestimmen, wir müssen eine Ungleichung lösen. BOP kleiner gleich Z, kleiner BOP plus 1. Das heißt, wir haben unsere Zahl Z ja gegeben. Wir müssen jetzt sozusagen die höchste Potenz der neuen Basis raten, die drin steht. Da müssen wir ausprobieren. Das ist unschön an dem Algorithmus. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn wir zu hoch raten. Wenn wir jetzt durch BOP plus 1 dividieren würden, dann wird einfach erstmal 0, irgendwas rauskommen. Das heißt, wir würden 0 als Vorkommateil bekommen. Da haben wir also Ziffer 0. Okay, dann wissen wir, wir sind zu groß, können wir kleiner werden. Aber zielgerichtet wäre einfach, wir raten zunächst mal. Das heißt, wir suchen die höchste Potenz BP, indem wir diese Ungleichung lösen. Ein Ratespiel. Danach ist aber der Algorithmus relativ einfach. Ich dividiere zunächst dann durch BOP. Der ganzzahlige Anteil, den ich bekomme, ist meine erste Ziffer. Und den Rest nehme ich als neuen Wert. Mit dem Rest mache ich jetzt Folgendes, dann teile ich durch BOP minus 1. Weil der Rest meines Ergebnisses ist das hier, nach dem ersten Schritt. Die ist weg, das ist mein Rest, den ich habe. Wenn ich den jetzt durch BOP minus 1 teile, bleibt diese Ziffer übrig. Und alles andere fällt in den Rest. Das heißt, ich gehe jetzt sukzessive, mit immer kleineren Exponenten teile ich meine Zahl weiter und erhalte einfach die Ziffern von links nach rechts als Ergebnis. Das heißt, formal geht der euklidische Algorithmus in drei Schritten. Ich berechne zunächst mal BOP, indem ich die Ungleichung BOP kleiner gleich Z kleiner BOP plus 1 löse. Dann dividiere ich Z durch BOP beginnend mal zunächst mal, durch mein BOP. Der ganzzahlige Anteil ist meine Ziffer. Der Rest gibt meine neue Zahl. Und das Ganze wiederhole ich so lange, bis der Rest entweder 0 geworden ist oder zumindest klein genug, dass ich sage, okay, jetzt habe ich meinen Genauigkeitszoll erfüllt. Dass das funktioniert, können wir mal ein Beispiel machen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Letzte Aktion vor der Pause. Beispiel. Wir möchten gerne die Zahl 15.741,233 zur Basis 10. Muss tief gestellt sein. Fehler, also das hier ist falsch. Zur Basis 10, nicht 1,0, das ist zur Basis 10 hier. Zur Basis 10 ins Hexadezimalsystem wandeln. Das heißt, unser erster Schritt ist die unannehmbare Aufgabe, müssen die höchste 16er Potenz raten, die da drin ist. Na gut, wenn wir mal schauen, 16 hoch 3 ist 4096, 16 hoch 4 ist 65.000 irgendwas. Das heißt also, 16 hoch 4 ist zu hoch, aber 16 hoch 3 ist kleiner. Das heißt, die höchste 16er Potenz, die da drin kommt, ist 16 hoch 3. Also fangen wir mit 16 hoch 3 an. Wir werden nachher sehen, wenn wir mit 16 hoch 4 angefangen hätten, wäre es auch kein Problem, wir hätten einfach führende Nullen produziert. Beim Algorithmus. Fangen wir also an. Wir dividieren 15.741,233 durch 16 hoch 3. Wenn Sie das tun, bekommen Sie, wenn Sie einen Taschenrechner machen, kommen Sie 3, irgendwas raus. Das heißt, die erste Ziffer ist 3. Und jetzt brauchen wir noch den Rest. Der Rest ist jetzt gut, es gibt Taschenrechner, die auch direkt den Rest anzeigen. Wenn der Taschenrechner über Dezimal kann, ist der Rest auch relativ einfach zu berechnen. Sie müssen einfach nur 3 mal 16 hoch 3 dann nehmen und davon abziehen, dann haben Sie den Rest. Das heißt, Ihr Ergebnis mal dem Teiler, davon abgezogen, gibt den Rest. In dem Fall kommt das Rest raus, wenn Sie das tun, wenn Sie also 16 hoch 3 mal 3 multiplizieren, das Ganze um 15.741,233 abziehen, dann bleibt 3453,233 übrig und das ist der Rest. Gut, im nächsten Schritt teilen wir diesen Rest, 3453,233 durch 16 hoch 2 liefert uns dann als Ergebnis eigentlich eine 13. 13 entspricht aber im Hexadezimalsystem der Ziffer D, also kommt ein D dafür raus. Und dann der gleichen Methode den Rest berechnen, 125,233. Na gut, gehen wir schrittweise weiter. Dividieren wir das durch 16, kriegen wir 7 raus, Rest 13,233. Und jetzt gehen wir in die negativen Potenzen. Das heißt, die 1 fällt noch. Die 13,233 dann durch 16 noch 0, also durch 1 teilen, gibt natürlich wieder 13, die D, Rest 0,233. Und Sie sehen Sie hier im Prinzip, oder Sie sehen folgenden Effekt. Wenn das jetzt eine ganzzahlige Dezimalzahl gewesen wäre, also hier ohne diesen Anteil da hinten, dann wären Sie jetzt fertig, weil dann würde jetzt der Rest 0 rauskommen. Da hätten Sie nämlich diesen Anteil hier hinten nicht, und da würde hier Rest 0 rauskommen, das heißt, an der Stelle wären sie fertig. Wenn da hinten jetzt eben noch ein gebrochener Anteil steht, dann ist es in den meisten Fällen so, dass sie niemals als Rest eine 0 rauskriegen, sondern immer einen Rest kriegen, der wird nur immer kleiner. Und irgendwann, der Rest, der rauskommt, ist ja auch Ungenauigkeit, die sie momentan noch haben. Und irgendwann fällt der einfach unter die Schwelle, sagen, das reicht mir, ist der Rest klein genug, an der Stelle höre ich einfach auf. Das können wir jetzt entsprechend mal weiter fortführen. Wir teilen also 0,233 durch 16 hoch minus 1, sprich, wir nehmen es mit 16 mal. Dann kriegen wir 3, irgendwas raus, das können wir auf die gleiche Methode, 3 mal 16 hoch minus 1 minus 0,233 wieder in den Rest umwandeln. Der Rest, der rauskommt, ist 0,0455. Das Spielchen treiben wir entsprechend weiter. Der Rest wird immer kleiner, der Rest wird noch kleiner. Und irgendwann sagen wir, okay, jetzt ist uns der Rest klein genug. Das ist unser Fehler, den wir noch haben bei der Umwandlung. Da hören wir jetzt einfach auf. Fehler ist klein genug. Und wir können dann einfach von oben nach unten ablesen und an der Stelle unser Komma setzen und kriegen dann raus, 15.741,233 zur Basis 10, auch das hier muss zur Basis 10 sein, ist ungefähr gleich, also bis auf diesen Fehler da gleich, 3D7D,3BA5 als Hexadezimalzahl. Und auf die gleiche Art und Weise können Sie auch nach Dual wandeln, dann müssen Sie also durch 2er Potenzen teilen, nicht durch 16er Potenzen. Oder nach Oktal, dann müssen Sie durch 8er Potenzen teilen. Sie sehen auch, diese Anfangshürde ist nicht wirklich ein Kriterium. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit 16 hoch 4 angefangen hätten, wenn wir 15.741,233 durch 16 hoch 4 geteilt hätten, dann wäre 0, irgendwas rauskommen, also 0 Rest 15.741,233. Das heißt, wir hätten einfach da vorne eine führende 0 produziert. Wir hätten also hier 0,3D7D rausgekriegt, was auch kein Problem gewesen wäre. Das heißt, diese erste Ungleichung, die bringt uns sozusagen nur den Startpunkt. Und wenn wir zu tief geschätzt hätten, ja gut, da hätten wir ein Problem gehabt, aber das wäre sofort klar geworden, wenn wir dann nämlich eine Ziffer rausgekriegt hätten, die größer als F gewesen wäre. Damit hätten wir auch sofort gesehen, okay, hier haben wir jetzt etwas daneben gegriffen. Gut, okay, dann machen wir an der Stelle mal 15 Minuten Pause. Nach der Pause zeige ich Ihnen dann das andere System.